1. Nur für Erwachsene.
Und jetzt haben wir einen Künstler zu Besuch, dem wir sehr gute Kinofilme zu verdanken haben. Darunter, ich nenne mal ein paar, Die Unsichtbare, Der Westen, Paula über Paula Modersohn-Becker, Deutschstunde oder Je suis Karl, das war sein letzter Kinofilm. Er hat wichtige Filme fürs Fernsehen gedreht und auch bei der international erfolgreichen Serie Bad Banks hat er Regie geführt. In den letzten Jahren konnten wir ihm hauptsächlich aus der Ferne bei der Arbeit zuschauen. Das macht man ja eigentlich sowieso immer aus der Ferne. Ich sage das jetzt nur deshalb, weil er weit weg war, also so weit dann auch nicht, aber er war immerhin in Großbritannien und hat insgesamt 7 Episoden der Netflix-Serie The Crown inszeniert, die preisgekrönt wurde in vielerlei Hinsicht. Und jetzt ist er wieder da und da dachten wir, wir sollten ihn mal einladen. Hier ist Christian Schwocho.
Hallo.
Hallo, welcome back, kann man nur sagen.
Vielen Dank.
Seit wann bist du wieder da? Ich meine, gut, die letzte Serie, The Crown, ist zu sehen, aber die Arbeit liegt ja schon länger zurück.
Ja, ich habe das irgendwann letztes Jahr im Sommer fertig gemacht und seitdem bin ich die meiste Zeit wieder hier. Genau, also jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr bald.
Und seit einem halben, dreiviertel Jahr, das heißt, du warst wirklich dann pausenlos in Großbritannien? Oder, ich meine, gut, du hast eben ja doch viel gedreht, also insgesamt 7 Episoden. 2019 war, glaube ich, die 3. Staffel, ne? Mhm. Da hast du 3 Episoden gemacht?
2.
2, genau, jetzt nochmal. Und so, also wie kann man sich dein Leben vorstellen in dieser Zeit? Warst du denn hauptsächlich...
Ja, also... Ich war schon jeweils für eine Staffel und ich habe 3 gemacht, ungefähr ein Jahr weg. Natürlich an Wochenenden auch hier, also London, Berlin ist ja relativ leicht zu handeln. Das ist jetzt auch nicht anders, als wenn man in München dreht und in Berlin lebt.
Ach, nimm uns doch diesen Traum nicht.
Naja, du weit weg. Aber natürlich ist es gefühlt was anderes, wenn man in einem anderen Land aussteigt und dort dann zur Arbeit fährt morgens. Klar, das ist ein anderes Gefühl.
Und wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht anders, ne? Also das ist ja auch ein Abenteuer für dich als Regisseur, der du ja schon viele Filme gemacht hast, aber dann in Großbritannien zu drehen. Was war das für dich? Also auch in der internationalen Serie zu arbeiten, gibt es da große Unterschiede hinsichtlich irgendwie der Produktionsweisen oder der Arbeiten am Set? Wie war das für dich?
Also erstmal, ja, also es war erstmal ein Abenteuer, weil ich war der erste Nicht-Brite, der bei The Crown gearbeitet hat als Regisseur. Und insofern war ich dann natürlich noch mal anders nervös. Ich habe aber meinen deutschen Kameramann Frank Lamm mitnehmen können. Und insofern war ich auch nicht ganz alleine. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es schon eine andere Kultur von Respekt gibt. Mhm. Und das hat sich bis zum letzten Tag meiner Arbeit auch so fortgesetzt. Das hat mich schon sehr... also da war ich aus Deutschland teilweise andere Härten im täglichen Miteinander bei der Arbeit gewöhnt. Und dort ist Kunst auch kein Fremdwort wie in unserem Land oder ein Schimpfwort mitunter, sondern Künstler und Künstlerinnen, habe ich das Gefühl, werden erstmal sehr geschätzt. Und das war das Wichtigste. Was ist anders bei The Crown als bei einer deutschen Produktion? Klar, es sind andere Größenordnungen, was die finanziellen Mittel betrifft. Also ich habe noch nie so paradiesische Arbeitsbedingungen gehabt. Das betrifft alles. Also ich kann mal sagen, für die letzte Staffel von The Crown, da habe ich 3 große Episoden gedreht und da hatte ich ungefähr 80 Drehtage. In dieser Zeit dreht man in Deutschland eine ganze Staffel von einer Serie und teilweise auch in noch weniger Zeit. Das ist natürlich, es ist ein gesünderes Arbeiten und somit macht es auch mehr Spaß. Und ansonsten ist es aber, der Beruf ist derselbe. Die Bedingungen waren einfach deutlich angenehmer, ich muss es schon so sagen.
Ja, nun war es ja so, also ich habe gelesen, das war, also als du 2022 angefangen hast, oder anfangen wolltest, mit der Arbeit an der 7. Staffel, ob es noch eine 7. gibt, weiß man nicht.
Doch, das weiß man, es gibt keine.
Es gibt keine, okay. Also an der 6. Staffel und die sollten beginnen. Und dann war aber einen Tag vorher ist die Queen gestorben.
Ja.
Das heißt, ihr musstet verschieben?
Ja, wir haben pausiert. Ne? Also wir waren in Barcelona. Diese sechste Staffel, die habe ich in 5 Ländern gedreht. Und der erste Drehtag war in Barcelona. Ich meine, dass die Queen sehr krank war, das wussten wir. Wir waren aber nicht darauf vorbereitet. Und dann haben wir aber sehr schnell reagiert. Und in Großbritannien stand ja alles still für mindestens 1 oder 2 Tage. Und wir haben dann auch 3 Tage pausiert, was bei so einer Produktion ein Wahnsinn ist. Da stehen einfach mehrere hundert Menschen und es sind Motive vorgebaut, Straßen gesperrt. Wir hatten da wirklich große Szenen, auch in der Innenstadt von Barcelona. Haben aber dann pausiert und dann einen Tag gedreht und dann bekam leider Elizabeth Debicki, die Prinzessin Diana, die meine Hauptfigur in diesen Episoden ist, Corona, dann mussten wir nochmal stehen. Was aber in diesen Zeiten, ja, also es gibt häufiger Gründe, warum man einfach mal Pause machen muss und nicht weitermachen kann.
Ja, nun hattest du, weil du gerade Diana erwähnst, auch die Episode zu drehen, wo sie ums Leben kommt, ne? Also den tödlichen Unfall. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und dachte, wie diskret du das filmst, ne? Also dass du wirklich Stille setzt und Schwarz setzt, wo es einfach nichts zu gucken gibt, so, sondern einfach nur so eine totale Ruhe. Und das macht ja irgendwie so einen unfassbaren Vorgang noch wirkungsvoller, wenn er eben nicht ausstaffiert wird und so. Ich kann mir vorstellen, dass du als deutscher Regisseur, also erstmal ist es ein großer Vertrauensbeweis natürlich, dass man sagt, okay, Christian Schwocho dreht diese Geschichte. Aber andererseits kann ich mir vorstellen, dass man auch ganz anders unter Beobachtung steht, oder? Ist das so?
Naja, nicht, weil ich deutsch bin, sondern bei diesen Episoden hätte jeder unter Beobachtung gestanden. Weil das ist nun mal, Diana ist, glaube ich, die berühmteste Frau der Weltgeschichte. Ihr Tod liegt jetzt auch noch nicht so viele Jahre zurück. Also der ist schon ja im kollektiven Gedächtnis der meisten Menschen auf der Welt, muss man ja sagen. Und dass wir da sehr lange und intensiv drüber nachgedacht und gesprochen haben, wie erzählen wir das, dass sich nicht auch noch mal was wiederholt wie damals, dass man das Gefühl hat, alles an dieser Frau, an ihrem Leben wird ausgeschlachtet, sondern dass wir wirklich ihr, diesem Menschen, so viel Raum wie möglich geben, auch in ihren Widersprüchlichkeiten. Aber den Tod nicht zu erzählen, wäre natürlich auch irgendwie absurd. Und so haben wir uns dafür entschieden, man wird sie nie tot sehen. Und wie du schon gesagt hast, eine Art und Weise, dass man an bestimmten Stellen es ausblendet, wobei auch das Ausblenden kann unter Umständen ja super effektvoll im negativen Sinne sein. Also das war schon ein sehr intensiver Weg, vor allem mit Peter Morgan, dem Showrunner, und mir und Adriano Goldman, dem Kameramann, wie wir jede einzelne Situation eigentlich erzählen können.
Mhm. Ist das eigentlich irgendwie von den Royals gutiert worden? Also gab es da überhaupt Feedback oder musstet ihr vorlegen? Also wurden die, nee, gar nicht.
Nein, vorlegen nicht. Also es gab in den Jahren immer wieder so Gerüchte, wer guckt das im Palast und wer nicht. Und wir haben natürlich einen sehr hochkarätigen Berater, der bis heute das Protokoll im Buckingham Palace organisiert, also auch die, wenn geheiratet wurde, wenn es Begräbnisse gab, der Mensch, der dafür hauptsächlich zuständig ist, ist ein Hauptberater von The Crown, und der hat immer wieder gesagt, sie kriegen schon alles ziemlich genau mit, sie ärgern sich auch, aber letztlich hat die Popularität des Königshauses durch die Serie massiv gewonnen. Also insofern, ich glaube, das weiß man auch.
Ja.
Und ich weiß zum Beispiel, dass Dominic West, der Prinz Charles in den letzten beiden Staffeln gespielt hat, irgendwann eingeladen war zu einem Bankett von Prinz Charles, heute King Charles. Und als Dominic vor ihm stand und ihn begrüßte mit Your Royal Highness, beugte sich Charles nach vorne und sagte Your Royal Highness. Und insofern, da gibt es also schon eine Art von Wertschätzung, würde ich mal sagen.
Also wenn man sich überhaupt, also wenn man sich diesen Cast anguckt, du hast gerade gesagt, Jonathan Pryce spielt mit Olivia Colman und so. Also es ist ja irgendwie auch unfassbar toll, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Weil ich jetzt diese Episode erwähnt habe, war das für dich jetzt auch die wichtigste? Oder wenn du jetzt sagen würdest, von diesen 7 Episoden, die du in den 2 Staffeln gedreht hast.
3 Staffeln.
3 Staffeln. Ach so, genau, die dritte, die
5. und die 6.
Entschuldige. Okay, also von den 3 Staffeln, von den Episoden, die du gemacht hast, welche war für dich die interessanteste? Also die für dich auch am...
Ich hatte das große Glück, nach meiner Arbeit in der dritten Staffel aussuchen zu können, welche Episoden ich mache. Und insofern, ich liebe alle. Sicherlich die irgendwie am aufregendsten war, ist die Episode 6 aus Staffel 3. Das ist, wenn der junge Prinz Charles nach Wales gerufen wird, um dort Unruhen zu befrieden. Und er eigentlich feststellt, dass Wales für das Vereinigte Königreich so ein bisschen das ist, was er in der Familie der Royals ist, nämlich das schwarze Schaf, was keiner ernst nimmt und das keine eigene Stimme hat, obwohl es auch eine eigene Sprache spricht. Und das ist mir sehr nahe gegangen und da war Tragik und Humor lagen so ganz dicht beieinander und das ist das, wofür ich die Serie am meisten liebe. Mhm. Dass es immer auch so eine Möglichkeit für Humor und Leichtigkeit gibt und dann das ganz schwere Drama einer dysfunktionalen Familie. Deswegen ist diese Episode so eine, die mir besonders Spaß gemacht hat, aber nah sind sie mir trotzdem alle.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil es ist ja nicht nur eine Serie über eine königliche Familie, sondern über eine Familie, die aus unterschiedlichen Charakteren besteht, die Dynamiken hat, die Missverständnisse hat und so. Und das ist ja eigentlich etwas, was dich schon immer interessiert hat, oder?
Naja, ich bin nun überhaupt kein Royalist.
Ja,
also
ja,
ehrlich gesagt, das ganze royale Pompom, das interessiert mich eher gar nicht. Mhm. Das finde ich eher kurios. Und was mich einfach damals, als ich ganz normal als Zuschauer in diese Serie einstieg, fasziniert hat, war diese junge Frau, die nun für dieses Amt gar nicht vorgesehen war, dann von einem Tag auf den anderen Königin wurde, ihre persönliche Freiheit, die sie doch in einem anderen Maße hatte, ablegen musste, dafür unendlich Privilegien erhielt, aber dann doch in ein lebenslanges Gefängnis. Dieser Buckingham Palace, wenn man da vorsteht, dass man kriegt ja wirklich Zustände, Angstzustände, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste darin leben. Dass gleichzeitig alle um sie herum, alle Liebsten, automatisch zu einer lebenslangen Nummer 2 degradiert werden. Das fand ich unheimlich stark, so als eine Idee für eine Serie. Und das ist ja auch, was im Prinzip in jeder Folge in unterschiedlicher Art und Weise bespielt wird.
Ja, also genau dieses, das erzählt wirklich auch jede Episode, genau dieses Gefangensein auch in diesem goldenen Käfig, ne? Ob das auch bei Lady Di in dieser Folge, wo sie eben stirbt, also dieses Unwohlsein, was sie auch hat, ne? Also Privilegien zu haben, aber im Prinzip keinerlei Freiheit mehr zu genießen, ne? Und so eine Sehnsucht danach zu haben, das erzählt das sehr, sehr schön. Wir reden jetzt nicht nur über The Crown, weil es gibt, wenn man mit dir spricht, noch ganz andere Dinge, die man zu besprechen hat. Und deswegen machen wir eine kleine Musik und reden dann weiter mit Christian Schwocho. Danke. Joy Division, She's Lost Control. Bei uns ist nach wie vor der Regisseur Christian Schwocho. Wir haben natürlich jetzt sehr ausführlich über deine letzte Arbeit gesprochen für The Crown. Jetzt bist du wieder da. Eben hast du mir erzählt, und das fand ich jetzt wirklich überraschend, als wir über das, was wir hier machen, gesprochen haben. Wir haben ja hier dieses kleine Clubstudio, Wohnzimmer, Atmosphäre, Publikum. Und da hast du erzählt, dass du eigentlich beim Radio mal angefangen hast.
Das stimmt. Also erstmal muss ich mich bedanken für Joy Division. Das konntet ihr, glaube ich, nicht wissen.
Nee.
Ich liebe Joy Division.
Ach gut, das fügt sich ja.
Aber ja, ich komme ja aus einer Radiofamilie. Meine Eltern haben in der DDR in der Nalepastraße beim Rundfunk gearbeitet, beim Kinderhörspiel. Und da habe ich als Sprecherkind angefangen, Kinderhörspiele zu sprechen. Und dann wusste ich irgendwann so mit 18, 19, dass ich an eine Filmhochschule will und man dafür ein Praktikum oder praktische Erfahrungen braucht. Und ich habe einfach keins bekommen. Ich habe wirklich eigenhändig 50 Bewerbungen in Produktionsfirmen in Berlin gebracht, keine Antworten bekommen. Aber beim Radio wurde ich genommen. Ich habe bei KISS FM als Praktikant angefangen und war dann 2 Monate später bei Radio Energy und war da auch, bis ich dann doch irgendwann zum journalistischen Fernsehen gekommen bin, ja, habe ich Radio gemacht.
Journalistisches Fernsehen? Was hast du da gemacht?
Ich habe bei einer Sendung damals, zuerst beim ORB, dann RBB und dann ARD, die hieß Polylux, von und mit Tita von Hardenberg, da habe ich ein Volontariat gemacht. Das habe ich gemacht, bevor ich Film studiert habe.
Aber sag mal, stimmt es, du hast 7 Anläufe an der Filmhochschule gemacht,
ja,
und bist immer abgelehnt?
Ja, ich bin beim 7. Versuch bin ich genommen worden.
Ja. Das ist ja krass. Und was aus dir geworden ist, ne? Die werden sich doch alle irgendwie sagen, also die da damals abgelehnt haben, gesagt, oh weia, warum haben wir den denn damals abgelehnt? Also,
na, vor allem, also zu damaligen Zeiten, ich habe vorhin von Respekt gesprochen, also wie man auch abgelehnt wurde, war, also ich bin damals zum Beispiel an der HFF Potsdam, im ersten Jahr wurde ich gar nicht eingeladen zu der Aufnahmeprüfung, im zweiten Versuch schon. der damalige Leiter der Abteilung Regie sagte wirklich mir ins Gesicht, ich bin mir sicher, du hast beim Film nichts verloren. Versuch's doch mal beim Theater. Mhm. Und das sind so Dinge, die brennen sich auch extrem ein. Und dann trotzdem es weiter zu versuchen, das hat viel Kraft gekostet. Ja. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Ja. Und du machst ja auch Theater. Also du hast am Deutschen Theater zweimal gemacht. Ist das auch etwas, was du weiterhin gerne machen würdest fürs Theater?
Ich habe das nicht gelernt und ich habe das auch schnell gemerkt. Ich habe zwei Sachen gemacht. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte aber relativ wenig Zeit dafür. Das hatte was damit zu tun, dass mit den Schauspielern. Und da habe ich gemerkt, ich komme da sehr schnell an Grenzen. Es hat aber bei den beiden Inszenierungen, bei einer zumindest ganz gut geklappt. Bei der anderen bin ich mir nicht so sicher. Ich würde das wieder machen, aber nur mit einer anderen Möglichkeit für Zeit. Und in den letzten Jahren habe ich einfach so viel gedreht, dass diese Zeitfenster einfach nicht da waren. Aber ich will das überhaupt nicht ausschließen.
Ich glaube, was sehr erfolgreich nach wie vor läuft, ist Gift, ne? Im Deutschen Theater mit Dagmar Mantzel und Uli Mattes. Genau, der übrigens neulich auch hier war.
Ja, wir hatten neulich die 100. Was schon ganz gut ist.
Ah ja, okay. Das war übrigens ganz lustig, als er hier war. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie das eigentlich ist, weil er war hier, um für einen Film zu werben, den er gerade gemacht hat und so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn sich die Filme auch anguckt und sagte, ja, er guckt sich die immer live an. Also wenn der Tatort oder irgendwelcher Film auch immer kommt, dann guckt er sich den mit den 6 Millionen Menschen an, die jetzt auch Fernsehen gucken. Und es war so rührend, das zu hören, weil er sagt, er lässt dann auch die Probe verlegen. Sagt er, an dem Sonntag kann ich nicht spielen und kann nicht proben, also bitte, da ist mein Tatort oder so. Es war total schön. Also das nur so nebenbei. Wir haben schon darüber gesprochen, also wenn man sich deine Filme anschaut, so unterschiedlich sie sind, deine Arbeiten, deine Serien, Kino, Fernsehen, es gibt immer so Motive, wenn ich sage Familienkonstrukte, ne? Also Dynamiken, dysfunktionale Familien und so, das ist auch etwas, was dich nach wie vor interessiert, ne?
Das interessiert also mich, ich bin jemand, der nicht so stark von der Form ausgeht, oder jetzt, sage ich mal, morgens aufwacht und ein Bild hat im Kopf oder geträumt hat und um dieses Bild dann ein Thema oder eine Geschichte sucht. Ich komme immer von Figuren und von psychologischen Konstellationen und Konflikten. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Mhm. Also bei Bad Banks haben mich natürlich die Welt des Investmentbankings interessiert, aber eigentlich, was darunter liegt, ist eine Geschichte über Sucht und über Suchtmechanismen und über wie sich Selbstwert von Menschen ausdrückt. Ja. Und das ist immer das, wonach ich, egal was es für ein Thema ist, was zu mir kommt oder was ich mir selber überlege, sind es immer die Menschen, die mich interessieren.
Menschen.
Und das, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen so entstanden, dass die Projekte in den letzten Jahren immer größer und auch opulenter wurden. Das ist aber eigentlich gar nicht das, wo ich herkomme und was mich eigentlich antreibt.
Ja, also menschliche Abgründe, das, was wir sind, was uns ausmacht.
Ganz genau.
Genau, und damit sind wir bei dem, was kommen wird. Also du arbeitest gerade, bereitest gerade einen Film vor, wieder Drehbuch mit deiner Mutter, Heide Schwocho, ein kalifornischer Traum. Was ist das?
Ja, das ist ein Projekt, wo wir jetzt so miteinander anfangen, drüber zu sprechen. Das Projekt gibt es schon eine ganze Weile. Da geht es um die Schriftstellerin Christa Wolf. Mhm. Die Geschichte ist ja interessant, also aus verschiedenen Gründen, ne? Aber sie Kindheit im Dritten Reich, dann der Glaube an dieses neue Land DDR, was sie auch hätte verlassen können, aber sich bewusst immer dagegen entschieden hat zu gehen. Welche Kompromisse macht man in der Kunst, welche macht man nicht und wie ist das auch nach dem Fall der Mauer weitergegangen? Wie ist man mit ihr umgegangen, nachdem sich rausstellte, dass es auch bei ihr eine sogenannte Täterakte gibt, weil sie mal einen Bericht geschrieben hat in sehr jungen Jahren. Und ich habe das Gefühl, dass da eine Geschichte drin liegt, die auch sehr viel über heute erzählt, wo wir doch sehr schnell Menschen canceln, wo wir sehr schnell uns über Biografien anderer Menschen erheben und moralische Urteile fällen, ohne mit den Leuten darüber zu sprechen, was ist eigentlich die Situation. Also diese Grauzonen, die wir alle in unseren Biografien haben, wo wir heute sehr schnell dabei sind, ja auch Biografien letztlich zu vernichten. Und das ist eine Möglichkeit, die das, was mich heute sehr umtreibt, in dieser Geschichte von Christa Wolf zu erzählen.
Mhm. Und das werden wir dann irgendwann im Kino sehen. Es war ein großes Vergnügen, dich hier zu haben. Christian Schwocho, wie gesagt, kalifornischer Traum, es kommt ins Kino irgendwann. Wir freuen uns drauf. Schön, dass du Zeit hattest, herzukommen. Vielen Dank.
Dankeschön.